Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Die Feiertage stehen vor der Tür. Es wird muckelig, vielleicht jetzt auch ein bisschen ruhiger. Proaktiv haben wir uns trotzdem gegen ein Weihnachtsspecial entschieden. Und deswegen stelle ich direkt mal die Frage an dich, Alex. Was hast du denn schon von deiner jährlichen Bucketlist so streichen können? Also so aus filmischer Sicht. Hast du dein Programm schon abgearbeitet?
Ich würde nicht sagen abgearbeitet, aber im Vergleich zu den Vorjahren habe ich dieses Jahr ein etwas reinere Weste. Das liegt aber auch daran, dass halt einige Streifen, die ich unbedingt sehen wollte, noch rechtzeitig im Heimkino ankommen gerade.
Das heißt auch ganz moderner Stuff, nicht so die Klassiker oder wie meinst? Oder so, die jetzt wieder in die Streaming-Kataloge mit reingenommen
werden? Ja,
genau.
Ich nehme ja immer vor, möglichst so das Jahr sauber abzuräumen, damit ich ein gutes Gewissen habe für eine mögliche Top 10. Und da stehe ich einigermaßen da, würde ich behaupten.
Ja, das ist doch nicht schlecht. Weihnachten, muss ich auch sagen, ist immer so ein bisschen Zeit der Geschichten. Und jetzt, Alex, muss ich dich kurz bitten, setz dich doch mal hin. Ich möchte dir kurz was Kurzes erzählen. Und zwar, es gab mal einen Schweizer namens Jakob Ammann, der gründete mal eine Glaubensgemeinschaft rund um so Schweiz, Elsass, Süddeutschland, also da, wo ich jetzt mittlerweile seit 5 Jahren lebe. Viele davon wanderten aber so um 1700 in die USA nach Pennsylvania aus und daraus wurden die Amische. Du weißt, es ist ja diese kleine...
Die Amish, ja, ich kenne die.
Diese sonderliche Gemeinschaft, die so den Fortschritt ablehnt.
Genau.
Diese Gemeinschaft, die wird unter anderem thematisiert in dem Film Witness, der einzige Zeuge von 1985 mit Harrison Ford. Und dieser Film wurde unter anderem in Lancaster County gedreht. So, und jetzt komme ich auf den Punkt, Alex. Jetzt rate mal, was ab 2017 dort für eine Telefonvorwahl aktiv ist.
223.
Du hast es erfasst, Alex. Da bist du mir doch direkt auf die Schliche gekommen.
Netter Versuch.
Deep Cut und Big Brain Time, würde ich sagen, in einem zusammen. Starker Einstieg, oder? Starker Einstieg.
Definitiv.
Danke.
Netter Versuch, aber nicht mit mir.
Ja, sehr gut. Es bleibt auf hohem Niveau. Neben unseren Ruckzuck-Reviews schauen wir bei den News diese Woche oder in dieser Episode, ob Netflix mittlerweile endlich mal Warner Brothers kaufen durfte und welcher Streaming-Gigant als nächstes die Kinobranche durchrütteln wird. Und selbstverständlich schauen wir uns auch wieder Trailer an. Bob Odenkirk ballert sich wenig weihnachtlich durch den Schnee. Hugh Jackman darf in einer Romanverfilmung ums Leben kommen und Steven Spielberg meldet sich mit Übersinnlichem zurück. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, this is season. Ich persönlich bin nach dem Intro auf jeden Fall mindestens mal in Vorweihnachtsstimmung, wenn nicht sogar in Vollweihnachtsstimmung. Wie sieht's bei dir aus, da am anderen Ende der Leitung? Kein Schneegestöber, Gott sei Dank, gerade. Wir verstehen uns gut. Wie sieht's aus, Ronny?
Danke für diese einleitende Anmoderation. Wie immer charmant weihnachtlich, lieber Alex. Ich habe, wie du es gerade gesagt hast, keine reine Weste zum Jahresabschluss Richtung Weihnachtsfest. Ich habe es nicht mal geschafft, dieses Jahr die Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen. Also ich bin hier quasi wieder voll antichristlich unterwegs. Hab mir jetzt einfach gesagt, gut, ich spare ein bisschen Energie als die Nachbarn, die hier schon wieder Klimbim anhaben, dass du abends fast nicht in den Schlaf kommst vor Lichtverschmutzung. Aber ja, ein paar Weihnachtsfilme muss ich auch noch nachholen. Also du, ich sag dir, ich bin noch nicht so richtig im X-Mas Drive angekommen irgendwie.
Nee, war ich ja sonst auch nie so der ganz große Fan, aber wenn du den Nachwuchs hast, da kommst du weder um die Deko umhin, noch kannst du dem Zauber entfliehen letztlich, der sich da vor deinen Augen abspielt. Ne, nicht mal bei einem selber, aber wenn du es bei deinem eigenen Nachwuchs halt siehst, wie cool das ist. Wie groß die Faszination und die Magie in so jungen Jahren noch ist, das ist schon nett anzusehen irgendwie.
Das ist jetzt der Zeitpunkt, damit gar nicht erst anzufangen, Alex, sonst züchtest du doch direkt die nächste Generation heran. Also lass es sein.
Absolut richtig.
Direkt abgewöhnen, nee, den ganzen kommerziellen Kram und dann bist du einfach sauber raus.
Ich fand den kommerziellen Teil auch geil, als ich klein war und von daher... Das ist ein Aspekt, den ich nicht vorenthalten möchte.
Ja, never forget, ne? Also diese Zeit hat mir mein Nintendo 64 eingebracht. Also
so, genau.
Was habe ich schon zu melden, ne?
Bei mir war es die PlayStation 2
Auch nicht schlecht.
Ja.
Die 4 hast du dir dann selbst geschenkt und die 5.
Korrekt. So sieht's aus.
Ja, ist es nicht schön.
So ist es. Einmal den kommerziellen Teil ja direkt abgehakt.
Aber trotzdem haben wir gesagt, ne, diesmal keine Special-Folge irgendwie vor Weihnachten, sondern nicht Dienst nach Vorschrift, wie du es manchmal sagst, sondern einfach eine reguläre Folge, nach wie vor. Bei der letzten Folge schon gesagt, das ziehen wir jetzt durch bis zum Jahresende und wir bleiben dabei.
Ja, wie gesagt, das hat sich jetzt für mich auch irgendwie nicht so richtig ergeben. Also die Menge an weihnachtsthematischen Filmen, zumindest aus 25, eher weiterhin ernüchternd ein Stück weit. Also gab es stärkere Jahre, möchte ich sagen. Ja, von daher machen wir einfach hier den Jahresabschluss ganz entspannt. Wir hatten ja so ein bisschen Feierlichkeit gerade im Intro. Von daher hätte ich gesagt, lass uns zu den Ruckzuck-Reviews kommen, Ronny.
Oh Gott, das war ja quasi von hinten, wie sagt man so schön, durch die Brust ins Auge gestochen. Nee, finde ich gut.
Jawohl.
Finde ich gut. Lass einfach durchziehen, lass hier einfach durchballern. Wir haben quasi, wir machen einen Haken an die Weihnachtsbenennung.
Genau. Benamung. Du hast hier zum Thema Ballern den Double Tap mitgebracht. Pow, 2 Reviews.
Ich gehe immer sicher, Alex, genau. Falls du wieder nur einen dabei hast.
Genau, ein ins Herz, ein ins Kopf. Oh
Gott. Ja, so kann man es auch sagen, aber ich bleibe immer gerne eben bei der Analogie, dich zu löffeln oder zu sandwichen. Das ist mir wichtig. Mhm.
Aber hast du denn was fürs Herz mitgebracht in deiner ersten Review oder mehr was für den Kopf?
Ich sag auf jeden Fall mal so, ich habe 2 Sachen dabei, ne, wie erwartet, und das kann eigentlich konträrer nicht zueinander stehen, möchte ich behaupten.
Ich bin gespannt.
Soll ich direkt mal mit meiner ersten Review beginnen?
Ich bitte darum.
Und zwar habe ich mitgebracht einen Film, der kam am 25. September in die deutschen Kinos und wir haben ihn in den Releases genannt. Und ich bin gespannt, wie schnell Alex jetzt auf den Titel kommt, denn das ist ein Superheldenfilm mit einem tollen Cast, unter anderem Kevin Bacon dabei, ja, Elijah Wood, Peter Dinklage, also wirklich hier fast noch die A-Riege dabei. Hast du einen Tipp? Weißt du, was ich mitgebracht habe?
Toxic Avenger, würde ich sagen.
auch da wieder konnte ich dich nicht aufs Glatteis führen. Mann, der ist mit allen Wassern gewaschen hier, der Kollege. Richtig, Toxic Avenger. Hast du den gesehen?
Ich habe den nicht gesehen.
Du hast den nicht gesehen?
Hat mich nicht angemacht, der Trailer, um ehrlich zu sein. Vielleicht kannst du das ändern.
Hätte mich auch tatsächlich ein bisschen gewundert, wenn du den geguckt hättest. Aber krass, dass du drauf gekommen bist. Toxic Avenger, genau. Also war selbst darüber erstaunt, dass er überhaupt ein deutsches Kinorelease bekommen hat. Wahrscheinlich ein sehr ausgewähltes. Und warum ist der interessant? Also ich habe den vor allem bei mir auf die Liste gesetzt, weil das eine Neuverfilmung von einem, Achtung, Kultfilm von 1984 ist. Und ich habe mir in der Vorbereitung auch dieses Original nochmal angeguckt und ja, auch da musste man schon sagen, und das hat man ja bei Toxic Avenger jetzt bei der Neuverfilmung durch die Trailer und die ganze Vorberichterstattung schon mitbekommen, es handelt sich da klassisch um einen trashigen B-Movie, den man da 1984 in die Kinos gebracht hat. Nicht leicht zugänglich, aber ein Stück weit nachvollziehbar, der Kultstatus, der sich um diesen Film bewegt. Und der Regisseur jetzt von der Neuverfilmung, Macon Blair, da bin ich auch ein kleiner Fan von. Denn der hat ja unter anderem bei Blue Ruin, Green Room, als Schauspieler fungiert, aber auch für Netflix zum Beispiel I Don't Feel At Home In This World Anymore. Was, wie würde ich meinen Satz gerade vollenden? Da die Regie geführt.
Wenn er das getan hat, dann hast du recht.
So, und wie ist es jetzt hier 2025? Nochmal ganz grob, also es geht hier um den kränklichen Hausmeister Winston Goose. Der wird nämlich durch einen Unfall mit toxischem Abfall zum grotesken Mutanten The Toxic Avenger und mit übermenschlicher Kraft stellt er sich einer skrupellosen Firma entgegen, um sich selbst, seinen Stiefsohn und seine Stadt zu retten. So. Das will ich erstmal so stehen lassen. Und die Grundstory bleibt damit ein Stück weit erhalten zum Original. Also ein Nerd, so gesehen, stürzt in ein radioaktives Fass, wird zum Mutanten und kämpft gegen das Böse. No. Ich muss aber sagen, und damit steige ich schon, mache ich schon relativ große Schritte, diese moderne Adaption scheitert ein Stück weit aus mehreren Gründen für mich. Und das sind einfach verschiedene Faktoren und die muss ich einfach ganz klar benennen. Ich fand, der Film hatte einfach wirklich ein sehr schwaches, unausgewogenes Drehbuch. Und das merkt man wirklich über die komplette Filmlänge. Und was da unter anderem resultiert, ist, ich habe keine wirkliche gute Etablierung und emotionale Bindung zu dem Hauptcharakter. Auch Peter Dinklage darf hier, glaube ich, nicht so ganz in seinem typischen Niveau oder über sein Niveau heraus spielen. Also liefert, glaube ich, nicht die beste Performance of a Lifetime hier ab. Und auch Story-Elemente wie die verstorbene Frau und dass er jetzt einen Stiefsohn hat, das gab es ja in dem Original nicht. Das wirkt wenig organisch, es wirkt alles ein bisschen so zusammengebaut. zusammengeballert, zusammengebolzt und ja, das funktioniert einfach nicht so richtig im Verlaufe des Films. Dann gibt es auch so eine sprunghafte Handlung. Der Film beginnt relativ oft irgendwie mit einem Datendiebstahl, dann kommt es zu dieser Verwandlung von unserem Hauptcharakter, dann zu einem überzeichneten Gut-Böse-Spiel. Es gibt ein paar überflüssige Nebencharaktere und alles, ich konnte es wenig greifen, irgendwie kommt alles nicht richtig zusammen. Also für einen B-Movie ist es irgendwie nicht trashig genug, für einen Body-Horror gibt es irgendwie nicht Body-Horror genug, es gibt ein paar humorvolle Einlagen, aber die zünden leider irgendwie für mich gar nicht im Verlaufe des Films und das fand ich super schade, weil du hast ja Filme, mir ist da zum Beispiel Tucker and Dale vs. Evil eingefallen, die so eine, ja, so eine Verneigung machen vor alten Horrorfilmen, das aber humoristisch neu aufgreifen und da einfach mit viel Herz gezeigt haben, dass du so einen Mix durchaus gut hinkriegst. Aber das hat hier für mich leider nicht funktioniert. Was noch ein bisschen geglänzt hat, das war die Hauptfigur von Kevin Bacon, beziehungsweise Kevin Bacon an sich, der liefert hier eine überdrehte, unterhaltsame Performance. Tut er, glaube ich, was in seinem Rahmen möglich ist, kann natürlich jetzt aber so ein schleppendes Drehbuch halt nicht alleine irgendwie retten. Mhm. Was ich zudem auch schade fand, und damit komme ich schon ein bisschen zu Bild und Ton, das war, das Original war halt viel handgemachte Practical Effects, ja, gerade so in der Verwandlung zu Mutanten, da blubbert die Haut und da lösen sich Haare vom Kopf, ganz im Sinne von typischem Body-Horror der 80er Jahre, ja, irgendwie Cronenberg, die Fliege, sowas in die Richtung, nicht auf dem Niveau, aber zumindest ist es drin. Hier in der Neuverfilmung, so dieser ganze Gore, den es auch gab, eigentlich viel zu wenig für das, was man erwartet hatte, aber viel CGI. Die Verwandlung an sich ist nur eine surreale Schnittmontage. Also da sieht man gar nichts irgendwie, was dem Original irgendwie nahe kommt. Und genau, und auch der Schnitt ein bisschen holprig an der einen oder anderen Stelle. Und die große Kampfsequenz gut gegen böse am Ende mit Body-Doubles wirkte alles sehr nach Low-Budget. Das fand ich einfach ein Stück weit tatsächlich irritierend und dramaturgisch auch zäh. Und in Summe hatte ich gar keine so hohen Erwartungen, aber der Film hat für mich echt auf vielen Ebenen nicht funktioniert. Und trotz der Vorfreude, die ich ein Stück weit hatte und auch die Offenheit für Trash, die ich da mitgebracht habe oder B-Movies, war es ein Stück weit enttäuschend, muss ich einfach sagen. Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass die Neuverfilmung sogar noch ein Stück weit unter dem Score bei IMDb von dem Original ist. Das Original ist bei einer 6,2. Also, ne, cool. Trash-B-Movie-Stuff aktuell die Neuverfilmung jetzt von Macon Blair bei einer 5,9.
Ui.
Ja, das ist so, da wird es ein bisschen wackelig. Rotten Tomatoes, da sieht das alles ein bisschen positiver aus. 86% bei den Kritikern, I don't know. Also da sind wir ja bei einem Score, den viele sehr gute Filme, aber auch weniger gute Filme unserer letzten Folgen irgendwie haben. 82% noch bei den Zuschauern. Ich habe mich da wesentlich schwerer getan und bin da eher bei dem IMDb-Rating und gebe Toxic Avenger von 2023, muss man sagen. Er hat relativ lange gebraucht, um in die Kinos zu kommen. Nur noch 2,5 von 5 Sternen, weil es schon echt eine zähe Nummer war und ich da wirklich mit viel Augen zudrücken noch gerade so auf so einen Score komme. Also es tut mir echt leid, habe mich gefreut.
Jetzt, nach dem, was du erzählt hast, fast gar nicht mehr mit gerechnet, dass es noch 2,5 werden, um ehrlich zu sein.
Denkst du, ich hätte ihn noch mehr abgewatscht?
Na, klang gerade ein bisschen so, ja.
Es gab viel Gutes, irgendwie, er sah gut aus und man merkt ein Stück weit auch, dass es halt ja ein Herzensprojekt war, aber irgendwie spürst du es nicht und irgendwie kommt nicht viel oder kommen viele Sachen einfach nicht zusammen. Also es tat mir auch wirklich, wirklich leid, aber ich glaube, damit kann ich noch guten Gewissen schlafen gehen mit diesem Score. Was macht das mit der Position in deiner Watchlist?
Nichts. Es bleibt alles genau so, wie es war.
Ja, gut, da kann man jetzt sehen, wie man will, ob das gut oder schlecht ist.
Das ist auch richtig.
Was hast du denn mitgebracht, Alex, um direkt einfach mal hier umzuschwenken?
Ich habe auch ein Remake mitgebracht.
Oha.
Ja.
Da bin ich jetzt aber gespannt. Soll ich auch raten oder ziehst du einfach los?
Nö, du musst nicht raten. Alles gut. Nee, ich ziehe einfach los. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass wir tatsächlich auch mal drüber sprechen. Und ich bin schon neugierig gewesen. Und ich meine, man geht ja so ein Stück weit bei Edgar Wright auch immer noch so ein bisschen in Vorleistung. Plus, natürlich habe ich mir die Challenge gegeben, hier noch auch die vierte, die letzte 2025 Stephen King-Verfilmung mitzubringen, nämlich The Running Man.
Yeah.
Yeah. Ich bin ja hier auch Team Glenn Powell, von daher war das jetzt, glaube ich, nicht überraschend.
Also müssen wir doch nicht bis zur Special Top 10 2025 Folge warten. Jetzt hast du ihn schon eingepackt und mitgebracht.
Nein.
Doch nicht?
Gut, nein, habe ich nicht. The Running Man von 2025. Genau, Edgar Wrights neuer Streifen, ein Remake von dem Schwarzenegger Original wird ja der Sache auch nicht ganz gerecht, weil das Buch gab es ja nochmal davor von Stephen King. Die Schwarzenegger Variante war schon deutlich weg vom Buch.
Aber warte, ganz kurz, ist der Film nicht auch von 1984 wie The Toxic Avenger?
87 ist es.
Ah, okay.
87, so close. Bestes Jahr.
So close.
Genau, The Running Man, worum geht's? Ne? Glenn Powell hier mit Familie porträtiert, mit einem kleinen, kranken Kind in einer absolut ekelhaften Dystopie, wo arm-reich komplett getrennt ist, auch, ich sag mal, räumlich. Und da er immer mal bei seinen Jobs, die er so hatte, nach links und rechts geschaut hat und anderen auch geholfen hat und vielleicht hier und da bei schlechten Bedingungen mal zu oft den Mund aufgemacht hat, ist er gesperrt für im Prinzip alles, was man so arbeiten kann. Und Geld ist knapp da in den Slums. Und ja, um Medizin zu kaufen, relativ simples Setup, meldet er sich beim Network. Network kontrolliert alles, nicht nur das Fernsehen, gibt nur noch einen Sender, also ultimative Dystopie. Die kontrollieren auch den Arbeitsmarkt und er bewirbt sich dafür irgendeine Gameshow, die alle irgendwie mit körperlichem Leid Einschaltquote erzeugen, weil das eine mehr, das andere weniger und das ultimative Format ist halt hier The Running Man. Größter Payout natürlich. Du wirst bezahlt oder bekommst Punkte, Geld für jeden Tag, den du überlebst. Vielleicht sogar, wenn du irgendwelche Verfolger, die Hunter, zur Strecke bringst. Und ja, er qualifiziert sich da und wird zum Gejagten.
Das muss man ja mal sagen. Also eine Live-Fernsehshow, bei der du fliehen musst und vor Verfolgern entkommen musst, genau.
Genau, genau. Die ist aber nicht 24/7 live. Also da passieren auch Sachen sozusagen ohne die Kameras.
Offscreen.
Offscreen, aber wenn denn die Live-Sendung gerade läuft, dann wird es halt besonders spicy, denn das ist nämlich auch genau das, womit hier kokettiert oder was thematisiert wird, ist nämlich, was man halt alles so tut für eine gute Einschaltquote und was man im Zweifel vielleicht eben auch nicht tut, um diesen Lauf, pun intended, am Leben zu erhalten, again, pun intended. Und das Ganze wird orchestriert von so einem unangenehmen Boss im Hintergrund, der das Network so ein Stück weit kontrolliert. Porträtiert von Josh Brolin natürlich, den, ich weiß nicht, was sie genau gemacht haben, ob es nur Licht, Make-up und eine falsche Zähne sind oder ob da tatsächlich irgendwelche Prosthetics drin waren. Sehr, sehr unangenehm schmierig, auf jeden Fall kommt er daher, macht das aber großartig. Genau wie Glenn Powell, am Anfang wirkt das alles noch sehr, sehr generisch, weil auch das Setup sich sehr generisch anfühlt und dann entwickelt aber das Ganze so eine Eigendynamik, die halt auch, aber mir fällt fast kein anderes Wort ein, tatsächlich von der Kinetik von Glenn Powell lebt und auch der audiovisuellen Erzählweise von Edgar Wright, die man ja kennt, ne? Dass er da ja sehr, was den Tonschnitt betrifft, Dinge ausprobiert. Und die sagen im Film sogar so sinngemäß, you're the angriest man I've ever seen. Und das bringt Glenn Powell wirklich gut rüber, auch over the top rüber. Und es macht aber Spaß zuzugucken. Also das ist, man fühlt sich tatsächlich auch hier vielleicht nicht an die Actionfilme der 80er, wo es ja herkommt, sondern eher so an die der 90er erinnert. Es ist viel handgemacht, es ist natürlich auch sehr, sehr viel CGI drin, da brauchen wir nicht drüber sprechen, da kommt auch ein Edgar Wright nicht drum rum. Trotzdem macht das Spaß. Du hast bei den Huntern ein gewisses Mysterium. Der Anführer ist da verkleidet. Werde jetzt nicht vorwegnehmen, wer es ist. Hat man schon mal gesehen. Ist jetzt aber auch nicht so super der Mega-Reveal. Aber Josh Brolin ist nochmal hervorzuheben. Der macht das super, super unangenehm gut. Und Michael Cera hat eine kleine, aber feine Nebenrolle. Und auch Emilia Jones möchte ich erwähnt haben, von Coda. Die hat auch eine kleine, aber durchaus relevante Rolle hier im Film. Das heißt, selbst die Nebenfiguren, die alle, ich sag mal, instrumentalisiert werden, nicht nur um den Plot voranzutreiben, sondern auch um so bestimmte Messages rüberzubringen, das funktioniert für mich alles unterm Strich einigermaßen gut. Nichts davon ist irgendwie komplett neu, aber es ist kurzweilig gestaltet, audiovisuell kurzweilig gemacht. Es gibt kaum Pausen und Glenn Powell, wie gesagt, durch diese Energie, die er mitbringt, macht unglaublich Spaß. Und ja, auch hier in diesem Film entgeht es mir nicht, dass er mindestens 3 oder 4 verschiedene Verkleidungen trägt und auch andere Stimmen bringt. Also das scheint sein Jam zu sein, weil das zieht sich irgendwie so gefühlt außer bei Top Gun durch jeden seiner Filme fast, würde ich sagen. Das ist schon witzig.
Es wird auffällig, ja.
Genau, so ich war skeptisch, was den Film betrifft, weil auch zu IMDb sagt 6,5.
Ja.
Das ist für Edgar Wright Verhältnisse fast schon so, dass es nicht mehr okay ist. Und auch der Rotten Score ist ein kleines bisschen versöhnlicher, da sagen die Kritiker, naja, 63. Zuschauer immerhin 79. Aber das ist jetzt nicht, was man gewohnt ist von, weiß ich nicht, Shaun of the Dead.
Natürlich nicht.
Scott Pilgrim, wie auch immer so. Ich kann es nicht so komplett nachvollziehen. Er hat seine Schwächen. Das ist alles gut ausgetreten. Trotzdem macht es Spaß. Es ist dummerweise halt tatsächlich einfach wieder einigermaßen relevant. Ja? Also was da die falsche Berichterstattung betrifft. Wie man vielleicht auch dann jetzt durch künstliche Intelligenz relevanter denn je. Also hier werden teilweise Aufzeichnungen manipuliert, um bestimmte Emotionen hervorzurufen oder gar eine komplett neue Narrative zu spinnen und damit die Massen zu beeinflussen. Also diese Storybeats, die hier gezeigt werden in dieser Dystopie, die sind alle auch hier in unserer aktuellen Gesellschaft wiederzufinden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen vielleicht auch nicht so schmeckt, weil auch gerade hier das Upper Management, die Entscheider, die kommen halt hier nicht gut weg. Die werden ganz klar als die Bösen porträtiert. Ich könnte mir vorstellen, in dem aktuellen US-Klima könnte das mit dem, überschaubaren IMDb-Rating mindestens mal zusammenhängen. Und ich würde sagen, ich fühlte mich von Anfang bis Ende gut unterhalten, was primär an Glenn Powell lag und der Filmemacher-Fähigkeiten von Edgar Wright, auch aus einem vielleicht durchschnittlichen Skript nur, einen kurzweiligen Action-Komödie mit trotzdem einem gewissen sozialen Message, ohne jetzt den massiven Tiefgang zu erreichen, hinzustellen. Und das ist hier an der Stelle gelungen. Und von daher ist es bei mir eine ganz solide 3,5 von 5. Der, wie gesagt, erfindet das Rad nicht neu, aber man kann in guten Gewissens weggucken, da diese 2 Stunden 10 oder was es sind. Und ich war nicht enttäuscht. Ich bin jetzt aber auch nicht komplett überwältigt. Aber ich könnte mir vorstellen, so mit nochmal in einer netten Runde, vielleicht leicht alkoholisiert, den auch noch ein zweites Mal schauen zu können. Von daher, war ich unterm Strich ganz zufrieden.
Leicht alkoholisiert, okay. Wir wollen natürlich hier niemanden auf die falschen Bahn verleiten, genau. Aber hattest du nicht mal gesagt, dass du in deiner Top 10 wahrscheinlich diesen Film mitbringen würdest? 3,5 klang jetzt nicht so nach.
Ich habe gesagt, ich bringe eine Stephen King Verfilmung mit. Ja, das ist richtig.
Ah ja,
Ronny. Und okay. Wenn du genau zählst, wirst du feststellen, dass wir hier das ganze Jahr herumtänzeln.
Ja, bin gespannt.
Das war ein Hinweis.
Ja, habe ich mitgenommen. Nehme ich mit. Gut, dann mache ich weiter.
Tue er dies.
Okay, gerne. Dann bringe ich noch was recht
jetzt
aktuell.
Bin ich gespannt.
Kann man es noch aktuell?
Das andere Ende des Spektrums, hast du gesagt.
Das andere Ende des Spektrums, ja, von der Toxic Avenger. Und zwar habe ich eine Fortsetzung diesmal mitgebracht, die am 26. November in die Kinos kam und ich mich extra dafür auch ins Kino begeben habe. Und zwar habe ich mitgebracht, weil ich geschaut habe, Zootopia 2.
Oh, nice.
Beziehungsweise im Deutschen Zoomania 2 natürlich, darf man ja
von
nicht
verwechseln.
Ja, von uns aus gerne. Hast du den so fähig gesehen, Alex?
Nee, den habe ich natürlich noch nicht gesehen. Bin aber natürlich jetzt sehr gespannt, dass du mir jetzt nicht das Herz brichst.
Das heißt, ich habe wieder Einfluss, maybe, auf deine Watchlist-Position vom zweiten Teil von Zoomania bzw. Zootopia. Ja gut, dann starte ich doch mal. Also ist das gleiche Regieduo, was hier wieder Hand angelegt hat, und zwar Jared Bush und Byron Howard, und ist nahezu auch die gleiche Besetzung, was das Voicecast angeht, plus natürlich viele weitere Nebenrollen und Hauptcharaktere, die dazugekommen sind. Aber im Vordergrund stehen ja Jennifer Goodwin, die spricht hier die Judy Hopps, also das kleine Häschen sozusagen, und Jason Bateman, der spricht hier den Fuchs Nick Wilde. Und um was geht's eben? Diese beiden, Judy und Nick, kehren als Ermittlerduo der Polizei zurück und bekommen es mit einem neuen Schurken in Schlangenform zu tun. Beide decken dabei die Ungerechtigkeit auf der die Gründung der gesamten Stadt basiert. Ein Fall, der ihre Partnerschaft auf die Probe stellen sowie Freunde und Feinde durcheinander bringen wird. Huiuiuiuiuiuiuiuiui, das klingt aber ganz schön twisty.
Okay, na, dramatisch.
Ja, denke ich aber auch. Lang erwartete Fortsetzung, muss man ja schon sagen. 2016, ne, kam der erste Teil in die Kinos, also fast 10 Jahre, netto 9 Jahre. Oscar prämiert, bester Animationsfilm, über 1 Milliarde eingespielt, persönliche Wertung, ich würde den heute so 5 von 5 Sternen mitgeben, weil ich einfach denke, also ist schon für mich
ein
sehr guter Film.
Muss ich nochmal gucken.
Ich habe ihn mir vorher nochmal angeguckt, vor allem auch nochmal mit der 4K-Auswertung, da dachte ich schon, das ist aber auch einfach ein guter Film, das ist kein Meisterwerk im Sinne von Mindblowing, sondern das ist für mich so ein Film, wo ich denke, da kommt im Gegensatz zu The Toxic Avenger einfach alles gut zusammen, ne? Da muss keine Disziplin irgendwie perfekt sein, aber das ist einfach ein Film, den kann man sich immer wieder gerne angucken. Und jetzt dachte ich mir natürlich auch nach fast 10 Jahren, ne, Milliardenfilm, da hat man sich Zeit gelassen, da wollte man jetzt was richtig Gutes abliefern. Oh, jetzt Böses, ein Schelm, der jetzt schon Böses denkt. Ne? Die Kritiken, die sind ein bisschen zurückhaltender als beim Vorgänger, also was zumindest die Kritiker angeht, also die Kritiker. Beim Publikum geht man wieder ein bisschen deutlich euphorischer zu. Deswegen hatte ich da eigentlich ein ganz gutes Signal bekommen und habe mich gefragt, funktioniert das Sequel oder schlägt hier, wie wir es immer sagen, so typisch der Fortsetzungsfluch zu?
Mhm.
Und der Film startet mit einem Rückblick. Das haben wir beim ersten Teil auch gehabt, in die Vergangenheit der beiden Hauptpersonen oder zumindest eine davon. Und jetzt blicken wir aber direkt zurück auf Teil 1, auf das Ende von Teil 1. Und das fand ich direkt ein bisschen komisch, weil das war so ein Recap, der so ein paar Minuten braucht, aber keinen wirklichen Mehrwert liefert, außer dass es so ein Vehikel ist, um uns beide Charaktere nochmal neu zu
oder naja, das ist halt, wenn du fast 10 Jahre Pause zwischen den Filmen hast, wollten sie scheinbar dann auf Nummer sicher gehen, ne?
Fair enough, ja. Ich lasse das mal.
Also, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
So klingt's für mich. Also, ich sage nicht, dass man das machen sollte, aber es ist durchaus schon mal da gewesen. Es ist nicht das erste Mal, würde ich sagen, leider.
Ja, man kann das machen, aber ich glaube, man kann es machen, würde ich sagen, Alex.
Also ja, verstehe
es gibt
schon.
Da auch ne, diverse graue Stufen. Und was dann nachfolgt, war eigentlich, dass man so ein Stück weit, also nicht überraschenderweise, aber auf dem ersten Teil aufbaut, was ja nicht verwerflich ist. Aber es gibt, das und das hat sich für mich den ganzen Film über bestärkt, eigentlich keine Innovation in diesem zweiten Film, sondern es wird wirklich aufgebaut, ach, das kennen wir, ja, die Szene, die kennen wir aus dem ersten Teil, die Welt kenne ich, kenne auch diese Baustelle, ich kenne diese Charaktere und das wird jetzt einfach, ich möchte nicht sagen aufgewärmt, das klingt zu böse, aber es fühlt sich so ein bisschen nach Copy-Paste an und das ist natürlich schade, weil der erste Teil, der hat so riesiges Worldbuilding betrieben, hat so viele Charaktere etabliert, so viele emotionale Bindungen geschaffen, dass der zweite Teil jetzt hergeht und sagt, ihr kennt das, wir erzählen jetzt hier einfach in gemütlicher Runde einfach hier eine Geschichte drüber sozusagen.
Mhm.
Es gibt ein paar Neuerungen. Es wird ja eine neue Tiergruppe der Reptilien eingeführt, inklusive auch eine neue Landschaft, so Sumpfgebiet, was du mit entdecken darfst. Und das dient aber primär nur der Optik und einzelnen Gags, denn erzählerisch, finde ich, gibt es keine so krasse neue Tiefe und keinen wirklichen Spannungsaufbau dadurch. Und auch der Antagonist, also der offensichtliche Antagonist, wird so eingeführt, dass du eigentlich sofort wieder weißt, dass es eigentlich kein wirklicher Schurke ist. Und das hat man im Trailer eigentlich schon ein bisschen gespoilert.
Ja.
Und auch dadurch geht die starke Krimi-Komponente, die du zum Beispiel im ersten Teil hattest, wodurch du auch ein großes Spektrum hattest, von Kinderfilmen bis zu, könnte mich auch als erwachsenen Elternteil sehr gut unterhalten und interessieren und mitfiebern, geht hier ein bisschen verloren, beziehungsweise dieser Krimi-Charakter fehlt eigentlich fast völlig. Es fehlt so der ausgeklügelte Spannungsbogen, den ich so im ersten Teil mir jetzt auch nochmal bestätigt habe. Und auch bei der Charakterentwicklung macht man es sich ein bisschen einfacher, denn da hat man sich im ersten Teil schon ein bisschen mehr Zeit gelassen, so diese eben emotionale Verbindung zwischen den Hauptcharakteren zu schaffen. Hier ist es jetzt eher so, dass man sagt, man reduziert das auf einzelne wenige Szenen, holzhammerartig. Das heißt, jetzt ist Ruhe, jetzt muss ein tiefer Dialog kommen, tiefgreifender Dialog, weil davor und danach und davor und danach und davor und danach, und es wiederholt sich so ein bisschen, kommen immer wieder Action-Szenen. Und das leiert sich so ein bisschen nach Schema F den Film hinunter ab. Und auch der finale Twist, den es dann tatsächlich noch gibt, also so ein kleiner erzählerischer Charaktertwist, der bleibt dadurch eigentlich ein bisschen schwach und fühlt sich halt auch so an, als hätte man ihn halt schon mehrmals irgendwo anders gesehen. Und deswegen ist alles so ein bisschen vorhersehbar und dramaturgisch uninspiriert, muss ich einfach sagen. Das ändert natürlich nichts daran, dass der Film nach wie vor technisch hochwertig aussieht, visuell gewohnt einfach stark umgesetzt ist. Die Action-Szenen sind an sich auch toll über die Laufzeit hinweg, aber es wirkt ein bisschen überladen, ein bisschen austauschbarer und auch wenig emotional oder weniger emotionaler als im ersten Teil. Und trotzdem gibt es natürlich ein paar charmante Momente, aber es hat längst nicht so diese ikonische Kraft des ersten Films, weil es eben so anfühlt, dass es halt der erste Teil ist, aber nochmal aufgewärmt oder wirklich halt nur ein Stück weit darauf aufgesetzt. Und das halt, wenn du von dieser Flughöhe kommst, das fand ich halt ein bisschen enttäuschend, dass man aus diesem Worldbuilding, aus diesem Humor und eben zum Beispiel aus dieser Krimi-Struktur halt nicht mehr gemacht hat. Und ich stehe da mit meiner Meinung heute noch so ein bisschen alleine da, habe ich das Gefühl.
Ja,
vermutlich. Weil bei IMDb stand der erste Teil bei einer 8,0. Also den ersten Teil würde ich viel mehr auf den Podest setzen. Der zweite Teil liegt nur ein bisschen drunter bei einer 7,7. Rotten Tomatoes liegen fast beide nahezu auf. Der erste Teil wurde da ein bisschen schlechter geratet. 91% bei den Kritikern. Jetzt sind es 98% bei den Kritikern. 91 jetzt bei dem zweiten Teil. Sorry, 98 waren es bei den Kritikern für den ersten Teil. Also da wurde der erste Teil auch wesentlich höher angesetzt. Aber die Zuschauer finden ihn jetzt positiver. 96% bei dem neuen Teil, 92% bei dem alten Teil.
Ah, das pegelt sich vielleicht noch ein kleines bisschen ein. Aber all das ist eh Schall und Rauch. Weil am Ende entscheidet das fucking Boxoffice. Und da hat leider Disney die Message bekommen, dass sie alles richtig gemacht haben.
Ja, weil das muss man ja auch hinzufügen. Also es ist ein PG-sortierter Film in Nordamerika, der am schnellsten die Marke von 1 Milliarde US-Dollar erreicht hat. Und der ist sogar heute schon erfolgreicher als der erste Teil. Hat da nochmal irgendwie 25 Millionen oben drauf gelegt. Wenn ich das jetzt nicht, ich glaube sogar
100 Milliarden mittlerweile.
Ja, nee, also knapp 100 Millionen nochmal mehr als der erste Teil insgesamt über seine komplette Lauflänge. Und das ist schon krass. Das ist schon krass. Ja.
So, von daher kriegt Disney das Signal, dass sie alles richtig gemacht haben erstmal.
Sie kriegen das Signal und es kann auch sein, dass da noch was folgt. Ich muss sagen, auch vor allem, weil ich mir den Teil direkt, also wirklich direkt vom Kino nochmal angeguckt habe, war ich einfach ein Stück weit enttäuscht. Ich mache es einfach kurz. Ich gebe dem Film nur noch, muss ich leider so sagen, 3,5 von 5 Sternen, weil es für mich echter Step Down von dem ersten Teil war und es einfach nicht auch zusätzlich fassen konnte, warum man in 9 Jahren nicht gesagt hat, hey, da machen wir jetzt was ganz Besonderes draus, wenn wir schon viel Zeit haben, sondern es hat sich so ein bisschen angefühlt und auch das ist ein bisschen böse formuliert im Sinne von, na, jetzt haben wir 7 Jahre geschlafen, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, jetzt haben wir doch gar nicht mehr so viel Zeit, um da noch was Geiles zu schreiben und animieren zu lassen. Aber das ist meine Meinung, Alex, aber ich hoffe, es habe jetzt einigermaßen gut argumentieren können und bin gespannt.
Klar.
Also, wenn du ihn nochmal, oder wenn du ihn geguckt hast und nochmal gerne hier mitbringen könntest.
Mache ich auf jeden Fall. Ich hatte den gleichen Plan wie du letztlich, also die 1 nochmal vorher zu gucken und dann die 2 einzusteigen, um es nochmal aufzufrischen und weil es einfach ein guter Film ist, bin ich ja bei dir und bin dann auch jetzt tatsächlich gespannt. Also es hat sich erstmal nichts daran geändert, dass ich eine gewisse Prio drauf habe und bin gespannt, ob ich das auch so kontrovers sehe wie du.
Muss auch noch die Anekdote kurz anreißen. Danke an das Cinemax Freiburg, dass sie sogar Zootopia 2 hier in dieser kleinen Stadt im OV bringen und ich dachte schon mit meiner Freundin, oh naja, wir Nerds, wir sitzen dann wahrscheinlich gottverlassen in diesem Saal und der war nicht leer. Der war tatsächlich recht voll. Also es gibt da noch andere Freaks, die sich auch Zootopia 2 im OV um 9:30 Uhr abends reinziehen.
Ja, freut mich auf jeden Fall.
Guck ihn gern mal, hol ihn nach und bring ihn gern mal mit auf den Nachklapp.
Das mache ich. Dann haben wir die Ruckzuck-Reviews im Kasten. Und dann stehen leider auch schon, leider auf deiner Stimme, die Releases an.
Ja, lass uns doch noch kurz durchgehen, nicht was wir geguckt haben, sondern was noch in den Startlöchern steht. Und wir gucken mal ein bisschen so über den Jahresrand hinaus. Und zwar kommt am 22.12., halt dich fest, Miss Sophie, Same Procedures Every Year, auf Amazon Prime heraus. Eine deutsche Serie, natürlich muss es aus Deutschland kommen. Und es erzählt die Vorgeschichte von Dinner for One. Hot or not,
ja,
Alex?
Nee, bin ich raus.
Ja, nee, also war ich nie so gehypt, würde ich mir jetzt auch keine Vorgeschichtenserie dazu angucken, aber gibt es, Alex. Am 24.12. Heiligabend kommt Goodbye June auf Netflix heraus, das Regiedebüt von Kate Winslet. Drama unter anderem mit Toni Collette. Helen Mirren spielt hier wirklich mal keine 50-Jährige, sondern wirklich eine alte, gebrechliche Frau, deren Gesundheitszustand quasi ins Negative umschwappt und jetzt die Töchter zusammenhalten müssen und sich wieder zusammenraufen müssen. Sah sehr, ja, ein bisschen tränendrückermäßig aus, aber gerade Helen Mirren hat mir alleine schon im Trailer echt gut gefallen. Also ich gebe dir mal ein Hot mit.
Ich bin raus.
Gut, dann eben nicht, Alex. Dann vielleicht am 25.12., da kommt der deutsche Titel zumindest, Therapie für Wikinger raus. Der neueste Film von Anders Thomas Jensen. Der hat Riders of Justice gemacht und auch Mads Mikkelsen spielt wieder mit. Alex, Hot or not?
Für mich erstmal ein Stück weit Autohot, weil auch der Nikolai Likas mitspielt. Der hat die ganzen Verachtung, Verblendung, Erbarmen Verfilmungen von die Buchverfilmung mitgespielt. Ich sehe ihn einfach sehr gerne. Hatte auch eine Mini-Rolle in Frankenstein, fand ich auch richtig geil. da brauchte man denen. fand ich interessant.
Autohot heißt aber, also Kino dann, oder?
Nee, Kino jetzt über die Weihnachtsfeiertage eher schwierig, glaube ich. Also dann, ich sag mal Streaming-Hot. Auto-Streaming-Hot? Streaming-Auto-Hot.
Auto-Streaming-Streaming-Auto-Hot, ist okay. Ja. Und wie sieht's am gleichen Tag mit Anaconda aus?
Ah, da hatten wir ja im Trailer schon kontroverse Meinungen zu. Also ja. Kino auf keinen Fall, aber ich muss gestehen, ich bin immer noch interessiert daran, rauszubekommen, was es für ein Film ist. Von daher wäre das für mich auch ein Streaming-Hot.
Also sind wir wieder bei Remakes oder Meta-Remakes? Nee, wie nennst du es immer?
Requel.
Requels, ja, Requels. Mhm. Paul Rudd, Jack Black, ja, also ich würde mir auch geben, aber ich würde nicht im Kino gucken. Also auch Streaming Hot, würde ich sagen. Am 26.12. The Lowdown startet bei Disney Plus die erste Staffel mit Ethan Hawke, spielt da so einen, ich weiß nicht, was es war, so ein Privatdetektiv oder Privatschnüffler oder yeah, so Ranger yeah. oder was und schlägt sie ein bisschen durch. Konnte ich gar nicht zu viben irgendwie, aber gibt's auf Netflix, Pardon, auf Disney Plus. Ethan Hawke, 26.12. Für mich eher ein Not, für dich?
Nee, auch Not. Bin wie du auch, eigentlich müsste meine Baustelle sein, Trailer hat mich aber nicht abgeholt.
Komisch. Wie sieht's am gleichen Tag aus mit dem zweiten Teil der fünften Staffel von Stranger Things?
Der letzten Staffel, ist Auto-Hot, aber durch dieses gestaffelte Release habe ich auch den ersten Teil jetzt immer noch nicht geschaut, sondern heb mir das so auf, dass ich es dann tatsächlich in meiner Pace alles weggucken kann, wie ich es für richtig halte.
Guter Mann, Handshake, wir gucken auch gerade nochmal die komplette Serie, sind jetzt bei Staffel 3 angekommen.
Oh, wow, krass, okay.
Genau, ziehen uns auch nochmal die vierte rein. Und da, bei der vierten habe ich schon vergessen, dass die Episoden da ja auch schon in der Regel so um die 60, 70 Minuten gehen. Holy moly.
Jupp.
Wir haben da noch einiges, wo wir uns durchbeißen müssen. Also durchbeißen klingt eigentlich so negativ. Und ich bleib dabei, zum 1.1. dann, ein paar Tage später, kommt Stranger Things, das Serienfinale.
Mhm.
Ja, korrekt. Das ist, wollten Sie das nicht eigentlich in die Kinos bringen?
Das kommt auch 2 Tage lang im Kino, ja.
Ja, ich habe davon nichts mehr gehört, aber dann bist du besser im Bilde anscheinend.
Also zumindest in den US&A. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch ein Ding ist.
Hier in Deutschland habe ich noch nichts gelesen, aber ich bin mal gespannt. Aber ich mache Auto-Hot, weil Netflix-Abo ist gegeben und würde das dann auf der Plattform mir angucken. Auto-Hot. 8.1. Wir gucken noch ein bisschen ins neue Jahr rein. His und Hers. Kommt Staffel 1 auf Netflix raus mit John Bernthal und Tessa Thompson. Ist so Crime-Mystery-Thriller-Dingen.
Jo.
Mhm. Auto-Hot?
Nicht ganz Auto-Hot. Es ist schon Streaming-Hot. Ich mag John Bernthal sehr gern. Trailer war nicht komplett schlecht gemacht.
Nicht komplett schlecht gemacht. Okay.
Naja, es ist mittlerweile tatsächlich ein dicht besiedeltes Pflaster, dieses Genre. Und da reicht es halt nicht mehr ganz nett zu sein. Da musst du schon dann tatsächlich, glaube ich,
overperformen.
HBO-Qualitäten möchte ich nennen.
Oh, okay, das ist nicht ohne, ja. Nee, mich hat's auch nicht gecatcht. Also für mich ist es ein Not. Dann bei dir auch, so habe ich rausgehört, richtig?
Ich hadere
noch. Ja, okay, dann überleg mal noch. Gleicher Tag, 8.1., da kommt Song Sang Blue in die Kinos mit Hugh Jackman und Kate Hudson. Ist so, boah, wie greift man das denn? Also ich hab's nicht so, ein bisschen so Musical-Biopic, aber nichts davon irgendwie auch so. Also
Oder beides.
Also kommt ins Kino, aber ich bin da komplett raus, hat mir gar nicht zugesagt.
Ich bin da auch raus.
Gut, dann lassen wir das so. Dann kommen wir noch zu Rental Family, kommt am gleichen Tag in die Kinos mit Brandon Fraser. Ist hier als quasi Schauspiel-Leihvater in Japan unterwegs. Da dachte ich direkt an dich, Alex, als großer Japano-Fan. Und wird er hier schon, also kriegt er schon Vorschusslorbeeren für hier wieder Performance of a Lifetime, etc., pp.
Mhm.
Hot or not?
Ja, ist hot, aber Streaming hot an der Stelle.
Ja, würde ich auch sagen. Vor allem 8.1., da bin ich noch nicht aufgestanden. Da bin ich, glaube ich, noch nicht richtig auf dem Dampfer. Also, also mal gucken, behaupte ich jetzt. Und 8.1. auch Greenland 2. Endlich auch im deutschen Kino mit Gerard Butler.
Streaming-Hood.
Ja, Streaming-Hood bin ich auch dabei. Weil da waren wir ja so ein bisschen so, auch da war der Trailer so ein bisschen, Zur Vollständigkeit noch, 15.1., da kommt Extrawurst in die deutschen Kinos. Ein Film von Markus H. Rosenmüller. Na klar, wenn es ein deutscher Film ist. Habe Kekkelin. Christoph Maria Herbst wollte ich hier nur mal erwähnt haben. Auch da habe ich den Trailer gesehen. Huf, also kann ich gar nicht mit connecten. Also für mich ein absolutes Not. Bei dir?
Nope.
Mm-mm. Nee, auch raus. Okay. 15.1. auch noch. Auch hier wieder sehr konträr. 28 Years Later, The Bone Temple. Also der zweite Teil des dritten Teils. Also der vierte insgesamt. Ach, so complicated. Hot or not?
Not.
Also,
bin ich raus.
Ja, ich habe mich jetzt mit dem dritten auch schwer getan. Ich sag mal Streaming Hot.
Okay.
Und damit sind wir am Ende. Und ich übergebe das Wort mal wieder an dich, Alex.
Ach ja, nur ein kurzer Nachklapp hier.
Kurzer Nachklapp. Letzte Woche haben wir auch 20 Minuten drüber gequatscht.
Genau. Ja, die Geschichte, die Medien ja jetzt, die Medienlandschaft bestimmt hat, war ja nun der Warner Brothers Kauf. Und dass neben Netflix da ja auch Paramount mitgemischt hat. Jetzt gab es tatsächlich eine offizielle Pressemitteilung nochmal, wo man ganz klar den Shareholdern nahelegt, also aus Warner Brothers Sicht, dass der Netflix-Deal der bessere Deal ist und dass man dem einfach mal zustimmen sollte, weil das, was Paramount da so auch in den Medien von sich gibt, wenig bis gar nicht belastbar ist oder gar gelogen. Und die finden da relativ klare Worte auch in ihrem in ihrer Pressemitteilung. Und es wundert mich nicht, wir hatten das ja auseinandergedröselt, wie eine Firma, die weniger als 20 Milliarden wert ist, da über 100 bieten kann, Finanzierung nicht gesichert und so weiter und so fort. Also das auf den ersten Blick bessere Angebot, erklären sie unterm Strich, ist auf den zweiten Blick wohl eher eine riesengroße Mogelpackung und Netflix mit seinen, ich weiß gar nicht, was das für einen Firmenwert hat, 450 Milliarden, glaube ich, als ich das letzte Mal geguckt habe, ist halt so ein Stück weit good for it.
Ja.
Von daher fühlte es sich gerade so ein bisschen an, als wäre diese Messe gelesen an der Stelle auch.
Klingt ein bisschen so, es gab ja auch irgendwie Fotos von Warner Brothers, wo die Netflix-CEOs da ein bisschen spaziergehen waren auf dem Warner Brothers-Gelände und da quasi schon ein bisschen Handshake-mäßig rumgeturtelt haben. Was, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen PR-Zeichen nach draußen war. Ja. Aber ja, hat sich so ein bisschen bestätigt, ne, dass man gesagt hat, ist vielleicht eher so eine Luftblase, weil auch der Schwiegersohn von Trump wäre da ja mit in der Finanzierung drin gehangen.
Ja, dann ist er aber nicht mehr.
Ist dann aber wieder raus und keine klare Finanzierung, alles nur auf irgendwelchen Krediten basierend und alles risikobehaftet. Und es hieß auch dann in der Pressemitteilung oder bei den Infos, es ist gar nicht klar, ob Paramount jetzt besser bei den Kartellämtern durchkommt, weil es ja auch ein recht großer Merger, von daher alles ungewiss.
Also das reicht nicht als Motivation sozusagen, das eine Angebot auszuschlagen oder eins zu bevorzugen über dem anderen. Das ist schon richtig, genau.
Und man muss sagen, Netflix hat ja, wie du es letztens schon gesagt hast, schon die Newsletter verteilt. Also da geht, glaube ich, kein Weg mehr vorbei jetzt, sonst fühle ich mich betrogen.
Ja. Weiß nicht, was sie da für Agreements haben, aber klang schon einigermaßen halbwegs wasserdicht. Ansonsten machst du solche Moves, glaube ich, nicht.
Ja.
Also das ist ja ansonsten super unseriös auch.
Genau. Also mal gucken, was es doch für den deutschen Markt bedeutet,
ja, da bin ich gespannt.
Weil wir jetzt mittlerweile ja auch wirklich ein festes Datum für den HBO Max Launch haben im Januar.
Ja. Ja.
Also, we'll see. Aber soll ungefähr ein Jahr dauern, roundabout oder noch ein bisschen länger. Wir bleiben mal auf...
wir kriegen das mit und berichten gegebenenfalls, wenn es was Berichtenswertes gibt, genau. Ja, und wo ich ein bisschen überrascht war, muss ich gestehen, auch wenn keiner von uns beiden das, glaube ich, wirklich mehr tagesaktuell verfolgt, es gibt so ein bisschen was, was sich ändert bei den Oscars beziehungsweise den Academy Awards ab 2029 aber erst. Und jetzt sehen wir weiter.
Gerne.
Seit Jahr und Tag läuft die Nummer auf ABC in den USA. Das ist die Heimat gewesen, die haben die Oscars da live übertragen, das war immer so, das wird immer so bleiben, bis 2029. Da darf es nämlich jemand anderes. NBC? Nein! Wer darf denn?
Ich habe gehört, es soll eine kleine Streaming-Plattform namens YouTube übernehmen. Tadam-tam.
Ja, das habe ich nicht kommen sehen, muss ich gestehen.
Nee, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Es kam für mich auch komplett, wie du es auch so schön immer sagst, aus dem Left Field. Und das ist ja der angeteaserte zweite disruptive Move in der Kinolandschaft. Wenn schon Regisseure sagen, nein, Netflix, euer schmutziges Geld nehme ich nicht an, dann sind es aber vielleicht die gleichen Leute, die am gleichen Tag oder eine Woche später zu den Oscars wollen und das aber dann von YouTube in die Welt gestreamt wird.
Genau, exklusive Rechte ab 2029 bei YouTube. Das ist halt ein Big Deal und ich weiß nicht, ob das der krampfhafte Versuch ist, relevant zu bleiben, die nächste Generation zu erreichen, wie auch immer, von den Oscars. Ne? Ich bin gespannt, wie sich das in Einschaltquote niederschlägt auch.
Das ist ja gut wie schlecht, glaube ich, schon mal, kann man sagen, denn anstatt das auf ABC weltweit, europaweit eigentlich nicht empfangen zu können, hast du dann YouTube, der es quasi weltweit kostenlos halt streamen
kann. Genau, das ist der Vorteil, ne? Also du hast natürlich Werbung dann dazwischen.
Da wird ordentlich was geschaltet werden, davon gehe ich aus, ja.
Yep.
Aber das ist ja bei den Fernsehsendern auch nicht anders. Also das fände ich schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal ein Vorteil aus meiner Sicht.
Das ist richtig. Was noch zu bemerken ist, 4 Jahre ist wohl der Deal.
Also das wollte ich gerade sagen.
Bis 33 dürfen sie das ausprobieren, sage ich mal.
Ja.
Und was da auch spannend ist, das Jahr davor, das darf ABC noch mitnehmen, das sind die 100.
Das ist schon crazy.
Also das große Jubiläum, das geht noch über ABC und danach werden alle Zelte abgebrochen.
Naja, und danach kann man sagen, egal wie gut es wird, nee, früher war es besser, jetzt ist der Zenit überschritten.
Ich finde es einfach spannend. Also ich meine, manche Dinge ändern sich, die Welt dreht sich weiter. Ich bin halt gespannt, wie genau diese Gleichung aufgeht. Prinzipiell sehe ich die Vorteile bei dir, ne? Du erreichst mehr Leute.
Mhm.
Ich bin halt gespannt, ob es diese Magie dadurch verliert. dieses, was es zumindest früher mal hatte, was ja schon, es ist ja jetzt schon eigentlich ein Stück weit abgenutzt. Ich weiß es noch nicht, bin gespannt.
Ich weiß es auch nicht. Ich meine, mittlerweile hast du die YouTube-App auf dem Fernseher. Jeder kann das quasi nach wie vor immer noch auf die gleiche Art und Weise genießen, richtig, mehr oder weniger. Du hast die Interaktion direkt, du hast direkt das Feedback von den ZuschauerInnen. Also ich kann mir da eher mehr Vorteile gerade rausziehen als Nachteile. Aber wir werden sehen, wie es entwickelt.
Spannend.
Ja.
Nicht weniger spannend, bin ich der Meinung, geht es weiter bei unseren Trailern.
Grandiose Überleitung, Alex.
Danke.
10 von 10.
Would recommend. Was haben wir als erstes?
Naja, das ist eher ein bisschen deine Baustelle, oder? Wir haben einen Trailer zu Young Sherlock, einer Sherlock-Holmes-Serie von Guy Ritchie. Und da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen, der hat doch schon mal was mit Sherlock gemacht. Ah. Nämlich Sherlock Holmes. Mit dem Robert Downey Jr. Also eigentlich beides. Obwohl, Sherlock Holmes bei mir auch eine Baustelle, aber Robert Downey, Sherlock Holmes eher in deine Richtung, oder?
Ja, nicht so richtig. Also ich fand den ersten noch ganz gut, den zweiten, da hat geschwächelt, da war audiovisuell natürlich ein paar nette Kniffe dabei, war aber weniger meine Interpretation von einem Sherlock Holmes, um ehrlich zu sein. Also da war ich näher ran bei der BBC-Interpretation, sage ich mal, mit Benedict Crimpledink und ja, Young Sherlock jetzt, diese erste Staffel auf Prime, habe ich eigentlich auch nur mitgebracht, eben weil du es schon gesagt hast, weil Guy Ritchie wieder mit dabei ist und weil ich es nicht so richtig greifen konnte nach dem Trailer, weil es ist nicht so komplett Guy Ritchie, es ist aber auch nicht komplett
Sherlock Holmes.
Enola Holmes.
Ja, auch.
Netflix aber an der Stelle wirkt aber ein bisschen, als würden sie da das gerne so ein bisschen mit abgreifen wollen, halten es aber deutlich konservativer, also wieder junge Männer als Maincast, sowohl für Sherlock als auch für Moriarty, den sie hier schon anteasern als den großen Gegenspieler oder diese Jugendzeit. Mhm. Und es macht so ein, sie nennen es ja nicht nur Young Sheldon, ich meine, Entschuldigung, Young Sherlock. Es ist ja scheinbar dann hier das Konzept so ein bisschen auch. Ich weiß es nicht genau. Ich würde mir wünschen, dass es eine gute Geschichte wird. Der Trailer ist aber für mich so komplett steril ein bisschen fast schon, ist das Wort, das ich suche. Also es sagt mir, es ist so, weiß ich nicht, spricht alle an und damit niemanden gefühlt.
Ja, ich hatte auch so ein bisschen diesen generischen Eindruck, um dieses Wort nochmal aufzugreifen. Und ich musste mich natürlich fragen, wie viel Sherlock geht denn jetzt überhaupt noch? Also wir haben jetzt wirklich in den letzten 20 Jahren so viele Sherlock Holmes Adaptionen gesehen. Da muss jetzt irgendein Kniff dabei sein, dass man sagt, ja, okay, aber so denke ich auch, da muss ich noch zeigen dann, was da drin steckt.
Ja, also ich bin gespannt. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt tatsächlich direkt reingucke. Am 4. März ist also nicht mehr so lange hin. Müssen wir gar nicht mehr so lange warten. Wie gesagt, ich würde es mir wünschen, dass wir da eine coole Nummer haben. Ich befürchte aber, dass das ein schnelles, vorzeitiges Ende nehmen könnte.
Ja, das wäre schade. Also zumindest mit einem Cliffhanger. Aber es muss ja nicht immer überdurchschnittlich sein, Alex. Manchmal reicht ja auch schon durchschnittlich beziehungsweise normal, Alex.
10 von 10.
Dankeschön. Would recommend. Normal. Ein neuer Film mit Bob Odenkirk haben wir hier noch mitgebracht. Lena Headey unter anderem auch noch dabei. Um was geht's denn in diesem Film laut dem Trailer, Alex?
Das ist eine gute Frage. Also zuerst dachte ich tatsächlich Fargo. Also zuerst dachte ich, netter Weihnachtsfamilienfilm, dann dachte ich Fargo und dann ist es aber direkt full-blown
Nobody.
Nobody, aber vielleicht noch mit einer fast noch Schippe extra.
Mhm.
Ja, also nichts, was ich gesehen habe, fand ich doof.
Mhm.
Also ich bin sehr gespannt, um ehrlich zu sein. So, ne? Also diese Nobody-Geschichte, da hatte ich meine Schwierigkeiten, das Bob Odenkirk abzunehmen. Hier ziehen sie es meiner Meinung nach ein bisschen cleverer auf. Er spielt da so einen kleinen Stadt-Sheriff, der da aus Versehen scheinbar in so einen größeren Scheme reinrutscht und sich dann da zur Wehr setzen muss und dann da aus Versehen die ein oder anderen Leute umbringt.
Also ein bisschen eher, was wir von Nobody 2 auch kennen.
Ja.
Da hat er auch ins Wespennest halt gestochen.
Das stimmt, aber da ist er ja trotzdem der ausgebildete Killer. Hier ist das eher alles so, tut mir leid, da habe ich gar nicht hingezielt, so nach dem Motto.
Stimmt.
Das kaufe ich ihm halt eher ab. So, deswegen glaube ich, dass ich da vielleicht auch mehr Freude dran haben könnte. Und
wenn es vielleicht also, auch so eine humoristische.
Wenn die so pulpy lassen, wenn der Film so komplett ist, wie im Trailer, und sich nicht so ernst nimmt, dann könnte das da am 17. April im Kino tatsächlich eine kurzweilige Geschichte werden.
Ja. Das finde ich auch, weil der Film spielt natürlich so ein bisschen mit diesen extremen Gegensätzen, mit diesem sehr ruhigen, verschlafenen Städtchen und dann irgendwie gefühlt nach einer Minute im Trailer bricht die Hölle los, muss man ja so sagen. Mhm. Fand ich auch sehr interessant, könnte ich mir gut vorstellen. Kommt am 17. April in die Kinos und das ist auch ein deutscher Starttermin, also würde ich mir mal notieren. Wäre für mich ein Hot.
Ja, durchaus.
Was auch hot klingt, ist The Cheap Detectives. Da
the,
schon mal
the
was.
Cheap.
The Cheap. Was habe ich gesagt? The Cheap.
Cheap.
Ja, fast. Cheap.
Der
Cheap.
Billige Detektiv.
Der billige Detektiv. The Cheap Detectives. Verdammt. Unter anderem mit Hugh Jackman und Emma Thompson. Da haben wir ihn. Den habe ich ja im Intro hier schon angeteasert. Schon mal gehört davon, Alex?
Bis heute habe ich noch nichts davon gehört, bis du den Trailer reingepackt hast. Und danke dir recht herzlich.
Und zwar habe ich mich da ein bisschen selbst veralbert oder quasi in die Irre führen lassen, als ich den Trailer geguckt habe, weil das jetzt kommt einer der einzige Nachteil hier bei uns auf, wenn wir die Filme immer nur im Original mitbringen. Denn The Cheap Detectives ist ja der englische Titel und das basiert auf dem
die
Buch Freeback's Fool, A Cheap Detective, und das ist der englische Titel vom deutschen Roman Glenkill, ein Schafskrimi von der deutschen Autorin Leonie Swann, was ein Pseudonym einer deutschen Schriftstellerin ist. Aber es ist ein deutsches Buch, jetzt international verfilmt. Und das liegt bei uns im Haushalt und hat sich hier großer Beliebtheit erfreut. Nicht bei mir, aber das wäre jetzt ein Grund, ihn mal nachzuholen.
Ah, also du hast es also noch nicht gelesen.
Nee, aber meine bessere Hälfte, und die war sehr begeistert davon. Und als ich den Trailer heute angeschmissen habe, unter dem Titel The Cheap Detectives, dachte ich so,
irgendwas klingelt
da doch was von den leisen Erzählungen abends noch im Bett, wenn dann noch die eine oder andere Seite an meiner Seite gelesen wurde.
Worum geht's denn aber so grob?
Es geht darum, dass ein Schafshirte oder ein Schafs, kann man Bauer sagen? Egal, ein Farmer mit Schafen.
Ein Schäfer,
ja, bleiben wir dabei, ermordet wird und dann plötzlich, das hat man vorher in dem Trailer nicht erzählt bekommen, die Schafe untereinander mit Sprechen anfangen und sich detektivisch auf die Suche nach dem Mörder machen.
Also harter CGI-Einsatz eigentlich.
Ja, in dem Falle ja, fällt auch direkt im Trailer auf, aber sieht nach einer sehr cuten Geschichte aus und das Buch hat auch einen leicht düsteren Touch immer wieder in der Erzählung. Also ich glaube, wenn sie das im Film gut hinkriegen, und das könnte vielleicht passieren, denn am Drehbuch hat Greg Mazin mitgeschrieben, dann könnte das eine gute Nummer werden. Und Greg Mazin, Chernobyl und oder Last of Us, das kann man schon mal machen.
Ja, hat ein Händchen, Dinge zu adaptieren zum Film. Von daher würde ich jetzt auch sagen, Benefit of a Doubt, Trailer sah erstmal alles handwerklich mindestens solide aus, von daher erstmal ein sicheres Streaming-Hot. Also nicht 7. Mai ins Kino vielleicht, aber
genau, 7. Mai im deutschen Kino. Ich würde mir bis dahin jetzt mal das Buch noch einverleiben und nachholen und vielleicht ist es dann auch für mich ein Kino-Hot.
Klingt gut.
Und damit lasse ich das mal so stehen.
Genau, was man auch stehen lassen kann, ist, dass wenn Senor Spielbergo Alien-Filme macht, dass man dann eigentlich immer ganz gut bedient ist. Oder wie siehst du das?
Ha, Alien-Filme. Und damit willst du anscheinend zum letzten Trailer kommen. But is it or is it not?
Naja, das ist ja dir überlassen, ne? Aber wir hatten ja, ich sag mal, was hatten wir denn alles? Die unheimliche Begegnung der dritten Art. Wir hatten
Classic.
E.T. Also, ja.
Und End of the World auch noch mit reingeschmissen.
Ja, also Spielberg. Das ist sein Metier, hätte ich gesagt. Jetzt ist er zurück mit dem neuen Film. Erstmal, ne, also wenn Spielberg einen neuen Film rausbringt, in dem Fall hier Disclosure Day, da kannst du nicht komplett was falsch machen. Ne? Also er wird nicht anfangen, jetzt auf einmal komplett daneben zu liegen. Das Cast ist durchaus beeindruckend wieder, ne, mit Emily Blunt, Colin Firth und vor allem Josh O'Connor. Den werde ich noch in einer möglichen Top-10-Folge angemessen lobhudeln.
Oha, oha, oha.
Oha, oha, oha. Ja, der Trailer ist aber tatsächlich so ein bisschen ambivalent noch inhaltlich, oder? Wie siehst du das?
Ich muss auch gerade noch sagen, der Film ist natürlich War of the Worlds, nicht End of the Worlds. Aber close enough. Ja, und jetzt Disclosure Day von Spielbergo. Also ich konnte es auch schwer ergreifen. Ist anscheinend mal wieder was von ihm selbst geschrieben, aus seiner eigenen Feder. Also nichts irgendwie verfilmt wie Ready Player One. Ich hab's heute einfach nicht, Alex. mit dieser englischen Sprache. Ich weiß nicht, um was geht's? Also Aliens nehmen Kontakt auf und fahren in Menschen oder manipulieren Tiere und wollen dadurch Kontakt aufnehmen und die Menschheit weiß jetzt nicht, wie sie damit umgeht, oder gibt's auch irgendwie schon Shapeshifter oder Körperwandler?
Ja, ich würde sagen, sind sie schon unter uns? Und wie lange? Also es ist schon relativ eindeutig, auch mit den Kornkreis Zeichen, die da, dass es halt auf jeden Fall um Aliens geht. Also da wird kein Hehl draus gemacht. Das soll, glaube ich, Dreh- und Angelpunkt da sein. Ich bin aber auch gespannt, wie sie es genau jetzt ausspielen. Was ich einfach angenehm finde und zu schätzen weiß, ist, dass es nicht eine Fortsetzung ist und kein Franchise, sondern es ist mal wieder ein Original. So. Und von daher Daumen hoch erstmal an der Stelle von meiner Seite. Handwerklich war alles dabei, sah angemessen groß aus, angemessenes Budget, cooles Cast.
Auch der Trailer an sich, muss man ja sagen, gut gemacht.
Ja, verrät ja unangenehme nicht viel. Sounddesign tatsächlich.
Also so eine Mischung aus Grudge und Science und
ja, alles,
was,
ne?
Was noch. Ja. Man kennt es.
Genau, ja, also 11. Juni im Kino, so ein Vorbote des Sommerkinos 2026. Ja, ich sag erstmal mindestens Streaming Hot. Könnte man sich sogar vielleicht nach einem zweiten Trailer zu einem Kinobesuch auch hinreißen lassen, einfach weil es Senior Spielbergo ist.
Also muss man sagen, ich finde auch, macht einfach Lust auf mehr und steht jetzt bei mir auch mit auf der Liste drauf. Habe ich vorher so nicht.
Ich auch nicht, gar nicht.
Kommen sehen.
Nee, also ich habe das jetzt auch nicht verfolgt, was er gerade treibt.
Yes.
Von daher hat es mich jetzt auch ein bisschen überrascht, aber halt eher positiv.
Ja, finde ich gut. Dann lass uns doch auch hier wieder die Hände schütteln und sagen, 11. Juni wird mal im Kalender markiert.
Dann können wir den Sack zumachen, ne? Um jetzt hier ein bisschen weihnachtlich wieder einzustarten.
Oder den Sack auf, wenn wir jetzt die Folge als Geschenk quasi in den Äther hinaus, nee, in den Schornstein hinein. Ach egal.
Oh Gott. Ach egal.
Ach egal, lass uns einfach hier, genau, den Sack zumachen. Fand ich gut, bleiben wir dabei. Dann würde ich sagen, ich mache hier schon mal vorsichtig, rühre ich gleich Plätzchen, wo ich sage. Nee, ich mache schon mal gleich die Musik an. Ich kann heute nicht mehr reden, Alex. Ich bin schon ganz zittrig. Ich brauche mal einen Glühwein jetzt als nächstes. Und ich sage, tretet gerne mit uns in Kontakt. Schreibt uns doch mal, was ihr so zu Weihnachten geschenkt bekommen habt. Und macht das doch gerne auf den sozialen Medien. Ihr findet uns unter unserem Namen
Insert Podcast.
Und benutzt gerne den gleichnamigen Hashtag
Insert Podcast.
Das ist einfach. Das kann sich wirklich jeder oder jedes brave Mädchen oder braver Junge merken. Gerne auch noch 5 Sterne bei Spotify und iTunes geben und da noch einen Kommentar da lassen. Wir freuen uns über jede Interaktion.
Das ist richtig. Ronny, ich danke dir für ein äußerst erfolgreiches Podcast-Jahr 2025. Und natürlich danke ich auch allen ZuhörerInnen, die weiter dranbleiben oder uns vielleicht auch neu entdeckt haben.
Jetzt wird sentimental noch.
Nö, und möchte eigentlich nur schließen mit, ich sag mal politisch korrekt, geruhsame Feiertage und einen guten Rutsch oder so. Und es geht 2026 ganz sicher weiter.
Immer weiter, Alex.
Und unaufhaltsam. Von daher ganz, ganz lieben Dank und bis nächstes Jahr.
Danke auch, Alex.
Bye, bye.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.